Ich habe uns heute einen Bibeltext aus Lukas 14, ich habe es überschrieben mit Überschlage die Kosten. Und ich lese Lukas 14, 25 bis 35 in unserer Lutherbibel auf der Seite 131 im Neuen Testament. Es ging aber viel Volks mit ihm. Und er wandte sich und sprach zu ihnen: So jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolget, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe hinauszuführen? Auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, sein zu spotten und sagen: Dieser Mensch hub an zu bauen und kann es nicht hinausführen. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wider einen anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könnte mit 10.000 begegnen dem, der über ihn kommt mit 20.000. Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn jener noch ferne ist, und bittet um Frieden. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist ein gut Ding, wo aber das Salz dumm wird, womit wird man's würzen? Es ist weder auf das Land noch in den Mist nütze, sondern man wird's wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lukas 14, 25. Es ging aber viel Volks mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Jesus war unterwegs. Sehr viele Menschen waren gerne in seiner Nähe. Die Menschen waren von Jesus begeistert. Seine Predigten waren beeindruckend. Er sagte die Wahrheit. Er hatte die Menschen durchschaut. Fromme Heuchler und Pharisäer griff Jesus an, weil sie voller Stolz und Hochmut waren. Kranke machte er gesund. Verzweifelten machte er Mut. Und als Jesus von Johannes dem Täufer gefragt wurde, wer er ist, da sagt Jesus selber von sich in Matthäus 11, Vers 5, die Blinden sehen und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das hat die Menschen begeistert. Sie waren bei Jesus wirklich glücklich. Er hat ihnen geholfen, er hat ihre Not ernst genommen. Er tat große Wunder, die keiner für möglich gehalten hatte. Und die Menschen kamen in Scharen mit ihren Problemen, mit ihren Wünschen, Sorgen und Nöten. Und dann hat Jesus das Evangelium gepredigt. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Deshalb kam er, denn wir sind Sünder, zerstört von der Sünde, die wir aus eigener Kraft niemals überwinden können. Deshalb schreibt Paulus in Römer 7, 18 bis 20, er sagt, da sind wir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ist das bei uns. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass in uns nichts Gutes wohnt. Wir wollen es nicht wahrhaben, weil wir stolz sind, aber wir sind kaputt von der Sünde. Das sehen wir sofort, wenn wir uns diese Welt ansehen. Das Böse, der Stolz, der Egoismus machen alles kaputt. Bei uns und um uns herum. In uns wohnt nichts Gutes. Also Paulus hätte sagen können, ein bisschen schon. Aber er sagt nichts Gutes. Nichts ist einfach nichts. Und das sorgt für viel Not in unserem Leben. Kaputte Beziehungen, seelische Krankheiten, ständiger Hunger nach Leben, Erfüllung finden wir bei allen Menschen. Das hat die Sünde in unserem Leben angerichtet. Das ist die Folge eines Lebens ohne Gott. Und wir können probieren, was wir wollen. Kein Mensch kann seine Sünde aus eigener Kraft wieder gut machen, aus dem Weg schaffen. Denn wir haben kein gutes Herz, wie die Menschen sagen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Matthäus 15, 19, denn aus dem Herz kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das kommt aus meinem und aus deinem Herzen. Das steckt in uns, das zerstört uns. Und am Ende bringt uns die Sünde in die Hölle. Das sagt Jesus, der uns richtet, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat, nach Offenbarung 1, Vers 18. Deshalb ist Vergebung so wichtig. Deshalb kam Jesus, Sünder selig zu machen. Das brauchen wir, Vergebung brauchen wir. 1. Timotheus 1, 15, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Das ist eine Wortschöpfung vom Luther, ein teuer wertes Wort. Ein teures, wertvolles, unheimlich wichtiges Wort, dass Jesus kommen ist in die Welt, Sünder selig zu machen. Unter welchen ich der Vornehmste bin, sagt Paulus. Ich bin der Schlimmste von allen, heißt es. Paulus, der von sich sagt, nach dem jüdischen Gesetz, ein unsträflicher Pharisäer, sagt hier, ich bin kaputt von der Sünde. Und das sind wir alle. Deshalb brauchen wir Vergebung. Und Jesus will gerne Vergebung. Das ist ja das Gute. So, wenn wir Buße tun und ihn annehmen. Wer sich demütigt vor Jesus, ihn annimmt, ihn um Vergebung bittet, dem wird gerne vergeben. Der wird erlöst durch das am Kreuz vergossene Blut Jesu. Weil Jesus bezahlt hat, deshalb haben wir Vergebung und ewiges Leben. Und diese Erlösung gibt es nur bei Jesus. Keine andere Religion, keine andere Möglichkeit werden uns von unserer Schuld und Sünde und von der Hölle befreien können. Das macht die Bibel unmissverständlich klar. 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Das gefällt den Menschen gar nicht, was hier steht. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Jesus kam, uns zu erlösen. Und nur das Blut Jesu kann für unsere Sünde bezahlen. Alle anderen eigenen Erlösungsversuche bringen nichts. Sie sind eine Lüge Satans. Das Schlimme ist, sie zerstören uns nur noch mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Jesus finden. Es ist so wichtig, dass sie verstehen, dass sie zuallererst Jesus brauchen, um die Macht der Sünde zu brechen und Vergebung zu erfahren. Und dieses Erlösungswerk, das ist sehr wichtig, ist ein völlig freies Geschenk der Gnade Gottes. Wir können es nur annehmen. Wir können es nicht verdienen. Wir können es nicht erarbeiten. Wir können es auch nicht verbessern. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist eine vollständige, ewige Erlösung, Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnaden, habt ihr gehört, aus Gnaden seid ihr selig worden durch den Glauben. Und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, also das Werk Jesu, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darinnen wandeln sollen. Was hier steht, ist so wichtig. Deine Erlösung nach deiner Bekehrung zu Jesus Christus ist das Werk Jesu. Es ist sein Werk, nicht dein Werk. Jesus hat nach Hebräer 9, Vers 12, dort steht, eine ewige Erlösung erfunden. Die Erfindung der Erlösung durch Jesus war ewig, einzigartig. Du kannst nichts beitragen zu dieser Erlösung. Du kannst sie nur annehmen. Und wenn wir Jesus angenommen haben, uns bekehrt haben zu ihm, dann sind wir Kinder Gottes. Die Bibel sagt sogar, wir sind sein Eigentum. Habt ihr verstanden? Wir gehören ihm. Und wir haben automatisch den Geist Gottes, der uns führt und leitet. Und dann haben wir gelesen, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu, zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Kinder Gottes sind das Werk Gottes und sind geschaffen von Gott zu guten Werken. Das will Jesus durch seinen Geist bewirken. Wir gehören nicht mehr uns selber. Wir sind als bekehrte Christen das Eigentum unseres Herrn Jesu Christi. Epheser 1, 13, B bis 14, durch welchen auch ihr, da ihr glaubtet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welches ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum seien. Sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Das gilt für alle bekehrte Christen. Wer sich zu Jesus bekehrt, durch Buße und Vergebung, der hat den Heiligen Geist und er ist ein Eigentum Jesu zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir gehören nicht mehr uns selber, wir gehören Jesus Christus. Und wir sind aufgefordert, Jesus nachzufolgen und mit ihm zu leben. Im Gehorsam, ihm gegenüber zu leben. Und hier beginnt das ganz große Problem und Dilemma von uns Christen, das im heutigen Text angesprochen wird. Denn viele Menschen verstehen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie sich zu Jesus bekehren müssen und dann tun sie das auch. Und nachdem sie Jesus gefunden haben, ist Jesus nur noch ein Hilfsmittel, um eigene Ziele zu erreichen. Jesus brauchen wir zur Vergebung, das verstehen die Menschen. Aber der Preis der Jesus-Nachfolge, das will keiner bezahlen. Da sind wir der Ansicht, dass da Jesus zu viel von uns verlangt. Und so leben wir ein Christsein voller fauler Kompromissen. Und dass mich keiner falsch versteht. Mit diesen Kompromissen kämpfen wir alle, ich auch. Ich kämpfe jeden Tag damit. Aber ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein Leben für Jesus, das ist in Wirklichkeit ein Leben nicht für mich und für meine Ziele. Und es hilft mir auch überhaupt nicht. Das macht mich auch nicht glücklich und zufrieden. Wir haben Jesus und wir leben für uns selber und damit sind wir völlig unglücklich. Und Jesus lässt sich auch nicht für unsere Ziele missbrauchen. Manchmal sind wir ja so vermessen, dass wir glauben, dass Jesus ganz froh sein muss, wenn wir sonntags sporadisch in der Gemeinde sind und manchmal eine Spende machen. Was für ein Hochmut, was für ein Stolz, was für eine Blindheit steckt hinter so einem Denken. Aber ich denke, das kennt jeder von uns. Jesus braucht tatsächlich keinen von uns. Jesus liebt uns, aber er hasst die Sünde. Und er gibt sich nie mit einem Christen zufrieden, der voller Lüge, Heuchelei, Ungehorsam, Hurerei und Stolz ist. Wir sind heute laue Christen, die immer dann kommen, wenn sie in Not sind. So läuft es. Und als laue Christen erleben wir Jesus nicht. Wir kennen seine Kraft nicht. Seinen Frieden im Herzen, der höher ist als alle Vernunft. Wir haben keine Ahnung, wie mächtig Jesus heute ist und was für Wunder er tut, wenn wir ihm blind vertrauen. Gehorsam, Vertrauen auf Jesus, Abkehr von Sünde ist der größte Reichtum, den ein Mensch erfahren kann. Nichts erfüllt dich so sehr mit dem Geist und der Kraft Gottes wie ein Leben des totalen Gehorsams Jesus gegenüber. Warum verstehen wir das nicht? Warum glauben wir dem Wort Gottes nicht? Tägliches Bibellesen und Beten. Harte Arbeit, aber eine ungeheure Quelle der Kraft. Jesus den ersten Platz zu geben in deiner Zeit und deinem Geld, ist der größte Reichtum für uns selber. Das hat Gott versprochen und immer gehalten. Wer die Gemeinde liebt und zu ihr steht, der steht zu Jesus und seiner Braut. Er hat ja die Gemeinde als Braut Christi bezeichnet. Und Jesus sieht die vielen Menschen, die ihn umgeben und die mit ihm unterwegs sind. Und er fragt die Leute, warum seid ihr hier? Warum wollt ihr mir nachfolgen? Warum sucht ihr mich? Ich bin nicht der billige Brötchengeber. Und ich bin auch nicht dazu da, eure Wünsche zu erfüllen. Denn eure Wünsche sind so voller Stolz und Hochmut, Egoismus, Selbstverwirklichung. Das hilft euch nicht, das ist die falsche Richtung. Das ist der Weg der Sünde, der faulen Kompromisse. Und das mache ich nicht mit. Deshalb sagt er, überschlage die Kosten. Frage dich, ob du das wirklich willst. Und dann konfrontiert uns Jesus mit Sätzen, die wir, wenn wir das erste Mal lesen, sie gar nicht verstehen können. Mein erster Punkt, Jesus kommt immer zuerst, koste was es wolle. Lukas 14, 26 steht, so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Hier steht das Wort hasset. Dieses Wort klingt unerträglich. Das hört sich wie ein Übersetzungsfehler an, auch wenn das nicht der Fall ist. Wenn dieses Wort nicht im Wort Gottes stehen würde, dann würden wir es sofort ablehnen. Diese Forderung ist doch der Wahnsinn. Das ist doch undenkbar. Kein Wunder findet man so gut wie keine Predigt über diesen Text. Einige haben gemeint, dass das Wort hassen bedeutet, einfach weniger zu lieben. Aber so eine Deutung macht keinen Sinn. Jedes Kind weiß doch, dass Hass kein geringerer Grad an Liebe ist. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Der Mangel aller Liebe, der Tod der Liebe. Und außerdem wissen wir, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Und in der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, unsere Familie, unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Weiber, gleich wie Christus euch geliebet hat, die Gemeinde, und hat sich selbst für sie gegeben. Titus 2, Vers 1 und 4. Du aber rede, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre, dass die jungen Weiber lehren züchtig sein, ihre Männer lieben, Kinder lieben. Damit ist klar, wir sollen Vater, Mutter, Weib, Kind, Brüder und Schwester lieben. Und dann wissen wir aus Matthäus 22, Vers 36 bis 39, dort wird Jesus gefragt, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihnen, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nach diesen Stellen, das sind nur Auszüge, wissen wir hoffentlich, dass wir einander lieben sollen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Aber was meint Jesus dann mit dem Vers, Lukas 14, 26, so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Wir können diesen Vers am besten verstehen, wenn wir uns zuerst mit dem Hass gegen uns selber beschäftigen und das andere einfach mal weglassen. Und ich lese es so, so jemand zu mir kommt und hasset nicht sein Eigenleben, der kann nicht mein Jünger sein. Hassen soll ich mein eigenes Leben, jede unreine, selbstsüchtige Eigenliebe und Selbstvergötterung. Wahre göttliche Selbstliebe kennt keine Eigenliebe, sondern Eigenhass. Das heißt, ich hasse alles in meinem Leben, was meine eigenen Wünsche über Gott stellt. So ist das. Nur wer verstanden hat, dass die egoistische Eigenliebe, die muss ich hassen, mit ihren selbstsüchtigen Neigungen, Begierden, Gedanken, Lüsten, der kann ein Jünger Jesus sein. Unsere Selbstsucht ist hassenswert. Unsere Selbstvergötterung, unsere Selbstanbetung, dass ich immer befriedigt werden muss, ist abscheulich, weil sie in unserem Leben immer zu falschen Prioritäten führt. Unser Verliebtsein in uns selber, in das, was ich will, ist immer ein Werkzeug des Teufels. Und wir hassen auch Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, die sich unserem Leben zum Götzen machen und den Platz einnehmen wollen, der Gott gehört. Wir lieben Vater, Mutter, Weib, Kind, Brüder, Schwestern, aber wir hassen jede Vergötterung von Menschen auf Kosten der Liebe zu Jesus. Alles, was uns von Gott wegtreibt, uns zum Ungehorsam Gott gegenüber überredet, das hassen wir. Das wollen wir nicht zulassen. Auch bei Menschen aus unserer Familie nicht, die uns am nächsten stehen. Jesus will, dass wir alles hassen und ablehnen, was uns zu faulen Kompromissen zwingt. Und die selbstsüchtige Liebe bei uns und anderen Menschen fördert. So viele Menschen lieben sich selbst mit ihren Wünschen, ihrem Komfort, ihrer Befriedigung, ihren Gefühlen und ihrem Wohlbefinden. Und diese Selbstliebe, dieser Egoismus, den sollen wir hassen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Jesus sagt, wer sich nicht selber verleugnet und jede Abhängigkeit von der Selbstsucht anderer, nein, der Menschen ablehnt, der kann nicht mein Jünger sein. Alles, was meiner Beziehung im Wege steht zu Jesus, muss verschwinden. Warum? Jesus will immer den ersten Platz in meinem Leben haben. Alles muss sich Jesus unterordnen. Wir sind sein Eigentum. Und dann sagt Jesus noch in Lukas 14, 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht mein Jünger sein. Jesus' Nachfolge geht nicht ohne die Schmerzen des Kreuzes Jesu Christi. Nicht, dass wir noch einmal am Kreuz sterben müssen, darum geht es nicht. Aber auch Paulus berichtet uns von Not und Schwierigkeiten, die ihm in seinem Leben mit Jesus begegnet sind. So schreibt er zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 21 bis 22, und predigten derselbigen Stadt das Evangelium und unterwiesen ihrer viel und zogen weiter gen Lystra und Ikonien und Antiochien, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, dass sie im Glauben blieben und dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Das sagt der Paulus, dass wir durch viel Trübsal müssen in das Reich Gottes gehen. Jesus Nachfolge ist mit viel Trübsal, so steht es hier, großer Mühe verbunden. Es ist ein Weg des Kreuzes, ein Weg der Schwierigkeit, von dem Jesus hier gesprochen hat. Wer mit Jesus lebt, wer es ernst meint, der kennt durchkreuzte Pläne, durchkreuzte Wege, durchkreuzte Hoffnungen und durchkreuzte Ziele. Wer Jesus nachfolgen will, der muss durchkreuzte Pläne einkalkulieren. Denn das, was Jesus von uns haben will, was er in seinem Wort fordert, steht über allen menschlichen Plänen und Vorstellungen. Das will unser Herr so. Und wisst ihr, er hat uns versprochen, dass seine Wege immer die besten für uns sind. Römer 8, Vers 28. Das müsst ihr auswendig lernen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, alle Situationen, alle Probleme wird Gott zum Besten dienen lassen. Auch das, was wie eine große Niederlage aussieht, so gilt doch immer die Zusage Gottes. Gott macht es gut und Gott meint es gut. Daran halten wir fest, darauf verlassen wir uns. Also nehmen wir das Kreuz auf uns und wir gehen keine Abkürzungen. Wir gehen nicht den Weg der Sünde, des geringsten Widerstandes. Wir suchen keine falschen Ausreden, warum wir keine Zeit und kein Geld fürs Reich Gottes haben. Wir übertreten auch keine Geboten, weil das alle so machen. Nein, wir gehen den Weg, den Gott will. Weil der Segen Gottes immer mit unserem Gehorsam und unserer Treue zu tun hat. So ist das. Dazu ermutigen wir uns gegenseitig und dafür beten wir täglich. Egal wie groß die Not ist, unser Vertrauen auf Jesus, unsere Liebe zu Jesus steht felsenfest. Hebräer 10, Vers 35. Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung, habt ihr gehört, eine große Belohnung hat. Wer Jesus nachfolgen will, der muss durchkreuzte Familienpläne, Berufspläne und sonstige Pläne einkalkulieren. Denn Nachfolger Jesu zu sein, ist ein Weg des Kreuzes, indem wir Jesus den ersten Platz geben, indem wir Jesus zeigen, wie groß er ist, wie treu er ist, der immer zu seinen Kindern steht. Und wisst ihr, Jesus Nachfolge ist immer mit Kampf verbunden und einem unerschütterlichen Vertrauen auf Gott. Aber die Belohnung für den Weg des Gehorsams, die Belohnung für einen Weg im Vertrauen auf Gott ist größer als alles, was wir jemals in unserem Leben erlitten haben. Jesus will unsere Nachfolge. Er will, dass wir ihm hinterhergehen. Er geht vorne weg und wir direkt hinter ihm. Direkt hinter ihm. Wir hören und lesen sein Wort. Und dann tun wir immer, was er uns sagt. Koste, was es wolle. Egal, wie hoch der Preis ist. Egal, wie schwer das Kreuz ist. Denn wenn Jesus vorausgeht, dann ist der Weg unseres Lebens immer das Beste, was uns passieren kann. Und dann gebraucht Jesus zwei Bilder in den nächsten Versen, die uns zeigen sollen, dass eine halblebige Jesus-Nachfolge eine absolute Katastrophe für unser Leben ist. Das Dilemma von uns Christen. Mein zweiter Punkt, Jesus will deine ganze Treue bis zum Ende. Lukas 14, 28. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe hinauszuführen? Auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, sein zu spotten und sagen, dieser Mensch hub an zu bauen und kann es nicht hinausführen. Dieses Bild verstehen wir. Bevor wir bauen, müssen wir einen Plan machen, die Kosten überschlagen und uns fragen, ob wir das, was wir planen, überhaupt machen können. Nicht, dass am Ende eine Bauruine dasteht. Nicht, dass am Ende die Menschen uns verspotten, weil sie am Ende weil wir große Gesprüche gemacht haben und am Ende geht uns die Luft aus. So ist das auch mit unserer Jesus-Nachfolge. Was für ein eindrückliches Bild uns Jesus hier hinterlässt. Wenn Menschen Jesus finden, dann freuen sie sich über das neue Leben mit Jesus, über die geschenkte Vergebung. Wer Buße tut und Jesus annimmt, der erlebt die Gegenwart und den Segen Gottes. Aber dann geht es darum, Jesus nachzufolgen. Oder genauer gesagt, Jesus gehorsam zu sein. Und das fordert Treue und Ausdauer. Das kostet Kraft und Selbstverleugnung. Das fordert Demut und Unterordnung unter den Willen Gottes. Wir leben in einer Zeit, in der das viele Christen nicht verstanden haben. Sie sind in ihrem Glauben stecken geblieben. Sie sind nicht bereit, ihren Ungehorsam und ihr Leben in Sünde zu beenden. Sie gehören zu keiner Gemeinde und Jesus hat nicht den ersten Platz in ihrem Leben. Sie haben sich dem Erfolg, dem Geld, dem irdischen Genuss verschrieben. Aber sie haben nicht verstanden, dass so das Haus ihres Lebens nie fertig wird. Immer eine Ruine. Sie haben nicht verstanden, dass unser Leben voller Kompromisse uns nicht glücklich machen wird. Das wird Gott nicht zulassen. Davon will uns Jesus bewahren. Jesus will nicht, dass wir ein Leben mit ihm beginnen und dann auf halber Strecke stecken bleiben. Jesus will uns ganz. Wir sind sein Eigentum. Er will, dass wir ihm alles in unserem Leben unterordnen. Und dieses Leben mit Jesus ist wie der Bau eines Hauses. Und da kann man nicht auf halber Strecke aufhören. Dann fällt alles wieder in sich zusammen. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, ihm direkt hinterhergehen. Er geht voraus, wir gehen direkt hinterher. Da sind wir direkt hinter ihm auf Hörweite und hören immer, was er uns zu sagen hat. Da sind wir auch auf Rufweite und können Jesus anrufen, wenn wir nicht weiter wissen. Da sind wir in Reichweite und können ihn festhalten, wenn wir gefallen sind. Hinter Jesus sind wir auch in schwersten Situationen geschützt. Und wir wissen, dass wir mit Jesus immer das Ziel erreichen werden. Und ich frage dich, lieber Christ, warum hast du mit Jesus angefangen und bist nicht bereit, ihm ganz nachzufolgen? Das frage ich mich auch. Warum bist du nicht sein Jünger, der nur für Jesus lebt? Wisst ihr, der Weg hinter Jesus ist die höchste Position, die ein Mensch auf dieser Erde erreichen kann. Der Weg direkt hinter Jesus ist die höchste Position, die ein Mensch auf dieser Erde erreichen kann. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Mehr Erfüllung, mehr Frieden, mehr Freude, mehr Kraft findest du sonst nirgends. Hören wir noch das nächste Gleichnis, das Jesus gebraucht. Lukas 14, 31. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit mit einem anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könnte mit 10.000 begegnen dem, der über ihn kommt mit 20.000. Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn jeder noch ferne ist und bittet um Frieden. Jesus vergleicht unser Leben mit Jesus mit einem König, der in den Krieg zieht. So ist das. Mich erinnert dieses Bild an Epheser 6. Dort geht es um die geistliche Waffenrüstung, die wir brauchen, um im Kampf gegen den Teufel bestehen zu können. Dort sagt Paulus in Epheser 6, Vers 12 bis 13, er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, ist der Satan. Um des Willen, so ergreife den Harnisch Gottes, also die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Christsein ist immer ein Leben im Kampf gegen den Satan. Und da muss ich mir bewusst sein, dass ich aus eigener Kraft diesen Krieg nie gewinnen werde. Wir sind schwache Leute, elende Sünder ohne die Hilfe Jesu. Und wir müssen die Waffenrüstung anziehen, um im Kampf bestehen zu können. Und diese Waffenrüstung besteht vor allem aus dem Schwert des Geistes, das ist die Bibel, die einzige Angriffswaffe, die wir haben, und dann aus dem Gebet und aus dem unerschütterlichen Glauben an den allmächtigen Gott. Wir sollten uns diese Verse später nochmal durchlesen in Epheser 6. Die Bibel und das Gebet sind die zentralen Waffen unseres Glaubens. Und diese nutzen wir. Schließen wir nicht Frieden mit dem Satan, weil wir mit diesen Waffen gar nicht umgehen können. Denn es gibt keinen Frieden mit dem Satan. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, um uns vom Glauben abzubringen. Er hat nur ein Ziel, er will uns zerstören, kaputt machen. Vergessen wir das nicht. Und zum Schluss vergessen wir nicht, diese Erde mit all ihren Kämpfen, mit all ihrer Zerstörung, ist nicht unser Zuhause. Alles, was wir auf dieser Erde bauen, wird am Ende im Gericht Gottes verbrennen. Dein Haus, dein Auto, alles wird verbrennen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Als Kinder Gottes leben wir für den Himmel. Davon spricht Paulus in Philipper 3. Philipper 3, 20 bis 21. Unser Wandel oder unser Leben aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, der unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Unser Wandel, unser Leben ist im Himmel, auch wenn wir physikalisch noch hier sind. Dort ist unsere Heimat, dort gehören wir hin, dafür leben wir. Und das ist der Riesenunterschied, wenn du zu jemandem gehst, der im Sterben liegt und Jesus kennt. Der weiß, er geht in die Heimat. Und wir werden einen neuen, verklärten Herrlichkeitsleib bekommen, der nie mehr krank wird, nie mehr alt wird und nie mehr schwach wird. Das wird Jesus machen, für den wir hier auf dieser Erde leben wollen. Alles andere lohnt sich nicht. Schade, dass wir das nicht glauben. Aber alles andere ist vergänglich. So viele Menschen leben ohne Jesus für die Vergänglichkeit und sie gehen ohne Hoffnung in die ewige Verdammnis und Hölle. 1. Petrus 1, 24 bis 25. Das sollten wir immer wieder lesen. Dort steht, denn alles Fleisch ist wie Gras. Wie Gras. Und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches unter euch verkündiget ist. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Unser Leben ist nicht mehr wert wie Gras, das verdorrt, und wie die Blume, die abfällt. Nichts bleibt übrig von dem, was uns heute so wichtig ist. Deshalb nehmen wir diese Botschaft ernst. Folgen wir Jesus nach. Deshalb sagt Jesus in Lukas 14, 33, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Unglaublich. Sagen wir alles ab, was Jesus im Weg steht. Räumen wir mit jeder Sünde auf, von der wir genau wissen, dass sie nicht richtig ist. Leben wir nur noch für Jesus. Alles andere lohnt sich nicht. Vollkommen wertlos, hat keinen Bestand. Noch schlimmer, du wirst es bereuen am Ende des Lebens. Und das unterstreicht nochmal unseren letzten Punkt. Halbherzige Jesus-Nachfolge ist völlig wertlos. Das sagt Jesus am Schluss. Das ist die ganz große Tragik von uns Christen heute, Lukas 14, 34. Das Salz ist ein gut Ding, wo aber das Salz dumm wird. Womit kann man würzen? Womit wird man würzen? Es ist weder auf das Land noch in den Mist nütze, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir wissen, dass Salz in der Vergangenheit immer sehr wertvoll war, weil es die einzige Möglichkeit war, Nahrung haltbar zu machen. In Matthäus 5, 13 bezeichnet Jesus uns Christen als das Salz der Erde. Und Jesus fragt hier, wo aber das Salz dumm wird, womit wird man würzen? Wenn Steinsalz längere Zeit liegen bleibt, dann verliert es seinen Geschmack. Dann wird es dumm. Dann kann man dieses Salz nur noch wegwerfen und entsorgen. So ist das mit uns Christen. Wenn wir Jesus nicht nachfolgen wollen und nur noch für uns selber leben wollen. Es ist wertlos, wie Salz, das man wegwirft. Wertlos für Gott und andere Menschen, die die Botschaft von Jesus hören müssen, um Vergebung zu erfahren und ewiges Leben zu bekommen. Wir sind hier auf dieser Erde, um Jünger Jesu zu sein, für ihn zu zeugen. Denn Jesus will, dass allen Menschen geholfen werden und dass die Menschen Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und am Ende sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hören wir diese Botschaft noch? Ist uns das klar, dass wir uns selber am allermeisten schaden mit unseren vielen faulen Kompromissen? Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Haben wir verstanden, dass Jesus Menschen braucht, die ihr Kreuz auf sich nehmen? Die die Schwierigkeiten wegstecken für Jesus leben, weil sie wissen, am Ende hat er den besten Weg für mich? Liebst du Jesus, der dich mit seinem teuren Blut erlöst hat? Erinnern wir uns an das, was ich vorher gesagt habe. Unsere Selbstsucht ist hassenswert. Unsere Selbstvergötterung ist dumm. Unsere Selbstanbetung ist abscheulich. Sie führt immer in unserem Leben zu falschen Prioritäten. Und ich schließe ab mit 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Dort steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Habt ihr verstanden? Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, und dann zählt er hier auf, nämlich des Fleischeslust, der Augenlust und hoffärtiges Leben. Aller Genuss, alles, was super aussieht, was wir bewundern, hier steht, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und dann sagt er, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist das Schlimme, wenn die Menschen alt werden, wenn sie sterben. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Deshalb lasst uns den Willen Jesu tun. Lasst uns seine Jünger sein. Lasst uns unseren Stolz und Hochmut hassen und Jesus lieben und das Kreuz auf uns nehmen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, du hältst uns immer den Spiegel vor. Herr Jesus, wir sind solche Egoisten. Unser Stolz, Herr, führt zu so vielen Problemen, Herr. Gib, dass wir verstehen, dass der Gehorsam dir gegenüber das Allerbeste ist, was wir uns selber antun können. Es gibt nichts Besseres, als deinem Wort zu folgen. Wir sind zu dumm, diese Welt zu verstehen, ohne dich und dein Wort. Wir drehen uns im Kreis. Wir verschwenden unser Leben für sinnlose Dinge, wenn wir nicht für dich leben. O Herr Jesus, so gerne möchte ich das ganz begreifen. Schenk uns das ins Herz hinein, dass wir das wirklich tun. Für dich leben, dir nachfolgen, das Kreuz auf uns nehmen, um deinetwillen. In Jesu Namen. Amen.